Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 59, Herzstillstand. Tamara Schwab über ihren Weg zurück ins Leben.
Hallo und herzlich willkommen zum Lebensretter-Podcast der Björn Steiger Stiftung. Zu Gast ist heute Tamara Schwab. Mit Mitte 20 erleidet sie plötzlich im Fitnessstudio auf dem Bike einen Herzstillstand. 45 Minuten lang wird sie reanimiert, danach kommt sie ins Krankenhaus, in die Reha. Sie erleidet Rückschläge, bekommt krasseste Fehldiagnosen und kämpft sich über einen langen, langen und bemerkenswerten Weg zurück. Frau Schwab, wie war das, als Sie mit Mitte 20 diesen Herzstillstand erlitten haben? Erinnern Sie sich noch an diesen Moment? Hatten Sie dieses besondere Ziehen in der Brust oder einen stechenden Schmerz? Wie war das und wie ging es dann weiter?
Ja, der erste Herzstillstand, an den kann ich mich tatsächlich eigentlich fast gar nicht erinnern. Der ist Sonntagabend passiert im Fitnessstudio. Ich war auf dem Fahrrad, habe trainiert und hatte dann plötzlich gefährliche Herzrhythmusstörungen entwickelt, Kammerflimmern und bin dann irgendwann bewusstlos vom Fahrrad runtergefallen und kurz danach hat mein Herz eben ganz aufgehört zu schlagen. Und ich bin erst ich bin 45 Minuten reanimiert worden, dann ins künstliche Koma versetzt worden und erst einen Tag später wieder geweckt worden. Und mir fehlt tatsächlich der gesamte Sonntag, also obwohl es Sonntagabend passiert ist, hat sich auch das, was vorher passiert ist, aus meinem Gehirn gelöscht. Und ich hatte auch danach 5 Tage kein Kurzzeitgedächtnis. Also ich habe wie Dori von Findet Nemo alle 5 Minuten das Gleiche gefragt, bis sich nach 5 Tagen dann so langsam mein Kurzzeitgedächtnis erholt hat und ich mich wieder an Dinge erinnern konnte.
Das sind ja ganz viele Dinge, die Sie uns da mitgeben. Also natürlich kann ich Sie nicht fragen, wie fühlt sich das an, wenn man Kammerflimmern bekommt, weil Sie sich ja an den Tag nachvollziehbarerweise nicht mehr erinnern. Als ich ein bisschen über Sie gelesen habe, habe ich auch diesen Punkt gelesen, dass Sie 45 Minuten reanimiert worden sind. Bei der Björn Steiger Stiftung ist ja ein wesentlicher Teil auch die Vorsorge und vor allen Dingen auch das Ausbilden für Reanimation, auch die Laienausbildung. Und weil ich das dann auch selber endlich mal wieder geübt habe, weiß ich, wie unglaublich das anstrengend das ist. Wie muss man sich das konkret vorstellen, diese 45 Minuten? Sind Sie dann von einem oder von 2 Personen da im Fitnessstudio reanimiert worden? War das dann auch auf dem Weg ins Krankenhaus? Was können Sie uns sagen über diese Momente, die Sie natürlich auch im Nachhinein sich erschlossen haben?
Ja, ich habe das tatsächlich dann alles erst aus Erzählungen dann erfahren. Ich hatte das große Glück, dass eben andere Menschen auch dort trainiert haben im Fitnessstudio. Es waren unter anderem 2 Medizinstudenten, ein Polizist, ein Rettungssanitäter und jemand, der sowas schon mal erlebt hat. Und die Jungs haben sofort verstanden, was da gerade passiert, haben nach meinem Puls gefühlt, haben gemerkt, da ist kein Puls mehr und haben sofort mit der Reanimation gestartet und haben sich eben abgewechselt. Also soweit ich weiß, hat jeder so 5 Minuten reanimiert und dann haben sie sich durchgetauscht und so haben die das 45 Minuten lang gemacht, bis dann endlich der Notarzt da war mit Defibrillator. Und dann bin ich 2 oder 3 Mal geschockt worden mit dem Defibrillator. Dann hat das Herz wieder angefangen zu schlagen. Ich war aber so instabil, dass sie mich nicht so wieder ins Krankenhaus dann bringen konnten, sondern sie haben mich dann erstmal ins künstliche Koma eben versetzt, damit ich ins Krankenhaus kommen kann, auf die Intensivstation kommen kann und erst am nächsten Tag dann wieder zurückgeholt wurde ins Bewusstsein sozusagen.
Also Sie wurden 45 Minuten im Fitnessstudio. Gott sei Dank waren da eben diejenigen da, die Medizinstudenten, Polizisten, die eben daran ausgebildet sind. Deswegen machen wir jetzt wirklich den Punkt, dass sich diese Leute in dieser Richtung ausbilden sollten, lassen sollten. Und die haben sie Gott sei Dank eben auch richtig dann einordnen können, kein Puls mehr und dann wiederbelebt. Warum hat es so lange gedauert, bis der Notarzt da war?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich bis heute keine Antwort habe. Es war in einem Fitnessstudio mitten in der Nürnberger Innenstadt und trotzdem hat es eine Dreiviertelstunde gedauert, bis endlich dann der Notarzt mit Defibrillator da war. Also es war anscheinend schon vorher, das weiß ich alles nur aus Erzählungen, es war wohl vorher schon ein Rettungsdienst irgendwie da, aber ohne Defibrillator. Und warum auch immer, haben dann trotzdem die Jungs wohl weitergemacht mit der Reanimation, bis dann endlich der Notarzt da war. Warum da das so schief gelaufen ist, darauf habe ich leider bis heute keine Antwort bekommen.
Das Spannende ist ja, oder das Spannende, das Furchtbare auch, und deswegen ist es ja großartig, dass Sie diese Hilfe vor Ort bekommen haben, auch in der Intensität und mit dieser Richtigkeit und in der langen Zeit, weil man sagt ja, nach 12 bis 15 Minuten ohne Versorgung gibt es schon wirklich brachiale Schäden und die Möglichkeit des Überlebens eines solchen Herzstillstandes, der geht zurück mit jeder Minute, die verstreicht. Insofern zeigt das ja eben, wie toll es war, dass diejenigen, die da waren und auch sie dann Acht gegeben haben, da auch schnell gehandelt haben. Vielleicht nochmal zum Kurzzeitgedächtnis. Das ist ja auch, ich stelle mir das vor, auch für Ihre Angehörigen. War das denn von vornherein klar, dass Ihr Kurzzeitgedächtnis wieder zurückkommen würde? Oder waren die erstmal besorgt? Also sicherlich waren die froh, dass sie gesehen haben, erstmal ist sie aus dem künstlichen Koma herausgekommen und wieder bei uns. Aber manchmal ist ja nicht ganz klar, bleibt das dann so oder wendet sich das wieder zurück? Wie war das bei Ihnen?
Also ich weiß gar nicht genau, was die Ärzte damals zu meinen Eltern gesagt haben. Ich glaube, im ersten Schritt waren sie erstmal heilfroh, dass ich überhaupt wieder wach geworden bin und schon normal reden konnte. Nur, dass ich halt leider die Dinge wieder vergessen habe. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, was damals die Ärzte zu meinen Eltern und zu meinem Bruder gesagt haben damals. Aber ich glaube, wir waren alle heilfroh, als wir gemerkt haben, dass es dann Stück für Stück besser wird und ich nicht alle 5 Minuten das gleiche frage.
Und nochmal zu dem Tag zurück. Sie wurden dann noch im Fitnessstudio ins künstliche Koma versetzt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie versetzt man einen Menschen nicht im Krankenhaus ins künstliche Koma?
Das weiß ich leider nicht, da ich keine Ärztin bin, keine medizinischen Erfahrungen habe. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das ist alles das, was ich aus Arztbriefen erfahren habe und rausgelesen habe. Und damit muss ich auch ehrlich sagen, war dann für mich das auch erstmal in Ordnung, weil ich hatte mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Also mir war das total wurscht, ob ich jetzt im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt wurde oder im Fitnessstudio, weil für mich war in dem Moment erstmal entscheidend, ich war gerade 45 Minuten lang tot, oder im Prinzip tot. Ich habe nur überlebt, weil fremde Menschen sofort gehandelt haben und ich habe keine Ahnung, wie mein zukünftiges Leben aussehen wird. Ich war bis zu diesem Tag eine sportliche junge Frau, ehrgeizig, wollte vieles erreichen, wollte meine Mitte 20er eigentlich genießen und von heute auf morgen war ich ja im Prinzip fast tot, hatte dann plötzlich noch einen Defibrillator in der Brust. Das war ja dann das Nächste, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, dass mir verkündet wurde, ich kriege jetzt einen Defibrillator implantiert. Und das waren deutlich größere Themen, sage ich mal, mit denen ich mich dann auseinandergesetzt habe, als mein Kurzzeitgedächtnis wieder da war. Und wie das genau dann im Fitnessstudio damals abgelaufen ist, das habe ich ja auch nur aus, wie gesagt, Arztbriefen und von den Jungs erzählt bekommen, die aber ja auch in absoluten Schocksituationen damals standen.
Wie hat sich denn dieses alles damals ausgewirkt? Sie haben es gerade sehr packend beschrieben, 25 vor dem Leben stehend. Auf einmal wachen sie auf, 45 Minuten war sie quasi tot, Gott sei Dank wieder zurückgekommen, ein Defi in der Brust. Was beginnt dann im Kopf und vor allen Dingen auch in der Praxis?
Ich kam dann nach einer Woche wieder zurück nach Hause.
Das ist ja schnell, oder? Denkt man so.
Ja, also absolut. Krankenhäuser haben es ja mittlerweile so an sich, dass sie so schnell wie möglich die Patienten wieder nach Hause schicken und man gar nicht so lange in den Krankenhäusern verweilt. Und ich habe eben, Sonntagabend ist passiert, Freitag habe ich damals den Defibrillator implantiert bekommen und ich glaube an dem Montag drauf dann oder Dienstag drauf bin ich dann, glaube ich, entlassen worden damals. Ich musste dann noch, ich glaube, 2 Wochen daheim warten, bis dann die Reha angefangen hat. Und da war dann tatsächlich auch erstmal in diesen ersten 2 Wochen habe ich erstmal mit der OP gekämpft, also dass ich den Defibrillator implantiert bekommen habe. Ich hatte ziemliche Schmerzen, ich konnte kaum schlafen. Ich habe dieses Gewicht, das plötzlich in meiner Brust drin war, auch wenn es nur, ich weiß gar nicht, 200 oder 300 Gramm sind oder sowas, hat sich das angefühlt beim Liegen, als würde das irgendwie zur Seite, also zur Seite runterrutschen sozusagen. Und es war super unangenehm. Das war, also ich war in einem absoluten Überlebensmodus, muss ich sagen, bevor meine Psyche überhaupt mal Zeit hatte, zu verarbeiten und zu verstehen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und das kam dann wirklich erst, als ich auf Reha kam, als ich zur Ruhe kam, Zeit hatte, über das nachzudenken. Mensch, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Wie verändert das jetzt mein Leben? Was macht das jetzt überhaupt mit mir? Passiert sowas nochmal? Muss ich jetzt regelmäßig Angst um mein Leben haben? Und so weiter und so fort. Das waren alles Dinge, die kamen dann eigentlich erst, als ich dann auf Reha war und wirklich diese Zeit für mich hatte. Und da muss ich schon sagen, dass das für mich ein ganz schöner Schlag dann war, als mir wirklich bewusst war, hey, du bist jetzt erstens schwerbehindert, weil mit dem Defibrillator oder mit der Implantation des Defibrillators ist man automatisch schwerbehindert, hat einen Grad von 50 bei einer Schwerbehinderung. Und gleichzeitig war auch klar, ja Mensch, also du hast da jetzt was überlebt, du kannst wahnsinnig froh sein, dass du das so überlebt hast, ohne bleibende Schäden, aber das Leben, so wie ich es vorher geführt habe, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so führen können. Und das war natürlich ein ganz schöner Schlag erstmal, den man verarbeiten musste.
Wie gehen die Ärzte dann mit Ihnen um, die Reha, das Reha-Personal, die ja da auch einen super Job machen, aber wie bringen die Ihnen bei oder was haben die Ihnen gesagt, was möglich ist künftig, was sie tun müssen oder dürfen, was sie nicht mehr tun dürfen?
Also man bekommt natürlich, sagen wir, Schulungen, was jetzt das Thema Defibrillator angeht, also da kriegt man, ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals ein Merkblatt bekommen habe. Auf der Reha ist mir erzählt worden, was kann ich machen, was darf ich machen, was ist nicht erlaubt mehr.
Was war das denn zum Beispiel? Was durften Sie machen, was konnten Sie nicht mehr machen?
Also klar war, nach der Defibrillator-Implantation, nach dem Herzstillstand, habe ich erstmal 3 Monate nicht Auto fahren. Das war eine Regel, die mich erstmal schwer getroffen hat. Das andere ist, dass ich meinen Arm, also den linken Arm, weil der Defibrillator ist ja links implantiert, unter der Brust sozusagen, dass ich den Arm nicht mehr sehr weit nach hinten dehnen darf, sage ich jetzt mal, weil mit diesem Überdehnen das Kabel theoretisch aus dem Herz rausgezogen werden könnte.
Das ist aber auch gruselig, oder? Da denkt man ja jedes Mal, wenn man den, ich meine, manchmal macht man ja irgendwo, keine Ahnung, man ist irgendwo an der Treppe oder irgendwas macht man, dann hat der Arm hinten, dann denkt man jedes Mal, oh Gott. Ne?
Ja, absolut. Ich durfte auch in den ersten paar Wochen den Arm nicht höher als bis zum Kopf zum Beispiel machen. Also föhnen, Haare föhnen oder so durfte ich alles selber nicht machen. Das musste dann jemand, also meine Eltern oder halt damals auf der Reha dann irgendjemand übernehmen. Weil halt auch da wieder es passieren kann, dass wenn es frisch operiert ist, dass da dann sich vielleicht was rauszieht und so weiter und so fort. Also es gab schon so ein paar Dinge, auf die man da achten musste. Oder man darf nicht mehr in die Nähe von Magnetfeldern sein. Also ja. Ich darf zum Beispiel keinen Rasenmäher selber mehr bedienen oder ich darf nicht bei einem laufenden Motor zum Beispiel oder bei einem Auto irgendwie drüber beugen über die Motorhaube, weil man dann in der Nähe des Motors ist, der dann wieder magnetische Felder hat. Man darf das Handy nicht in die Brusttasche tun, weil da ja auch ein Magnet drin ist und so weiter und so fort. Also es sind schon ein paar Dinge, die man beachten muss und wo man dann erstmal lernen muss, worauf man in Zukunft achten muss. Ja, also ging man relativ strukturiert und klinisch an das Ganze ran. Also ich habe halt gesagt bekommen, was muss ich tun und was muss ich machen. Aber dass man jetzt so psychisch auf das Ganze eingegangen ist, im Krankenhaus war das sehr, sehr wenig. Auf der Reha, da hatte ich eine psychokardiologische Reha, da hatte ich dann zumindest die Möglichkeit, einmal pro Woche mit einer Psychologin zu sprechen.
Also ich kenne das ein bisschen, mein Vater hatte einen Schlaganfall und so einen sehr schweren, das war zu einer Zeit, wo die Schlaganfalltherapie noch nicht so gut war wie heute. Und das hat natürlich auch was im Kopf gemacht. Insofern ist das vielleicht auch ein bisschen wenig einmal in der Woche, weil diese Einschnitte ja wirklich sehr einschneidend sind. Wie groß ist eigentlich so ein Defi, der einem implantiert wird in der Brust?
Ein bisschen größer wie eine Streichholzschachtel, so ungefähr.
Ja. Wie ging es dann weiter? Also Sie wurden quasi dann, Sie waren in der Reha. Gab es die Aussicht, dass Sie mal wieder Sport machen dürfen? Oder?
Das ist tatsächlich relativ schnell passiert. Also ich musste auf der Reha schon direkt wieder weitermachen mit dem Sport. Mir ist auch damals gesagt worden, naja, wahrscheinlich hast du eine Narbe auf dem Herz und deswegen, also durch eine vergangene Herzmuskelentzündung und deswegen ist das alles passiert und du musst aber trotzdem weiter Sport machen, weil Sport ist ja gut fürs Herz. Also ich bin auf Reha gekommen und durfte da eigentlich direkt wieder trainieren oder wieder anfangen mit dem Sport. Wobei natürlich das psychisch echt herausfordernd war. Also gerade, was eigentlich sehr klassisch ist auf so einer Reha, dass man sich aufs Ergometer sitzt und Fahrrad fahren muss. Und natürlich war das für mich in dem Moment eine Vollkatastrophe, weil gerade auf diesem Gerät ist ja der Herzstillstand passiert. Und ich hatte unglaublich damit zu kämpfen, dass ich jetzt da auf Reha direkt wieder auf genau dieses Gerät gehen soll und wieder mit dem Sport dann anfangen soll.
Haben Sie darüber gesprochen?
Klar, ja. Also ich habe mich tatsächlich dann auch verweigert, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Ich kann das nicht. Und es gab nur zwei Laufbänder, aber das war die Ausweichmöglichkeit und bin dann eben aufs Laufband stattdessen gegangen. Und ja, das war dann eine Möglichkeit, irgendwie den Sport zu machen. Aber ich hatte echt kein gutes Gefühl bei der Sache, weil halt einfach der Herzstillstand beim Sport passiert ist. Und das ist leider dann nach so einem Erlebnis miteinander verknüpft.
Wie ging es dann weiter?
Ich kam dann von der Reha wieder zurück. Ich war insgesamt, ich glaube, 4 Wochen da. Und dann sollte ich eigentlich wieder ganz normal zurück in mein Leben. Also wieder arbeiten, wieder Sport machen und so weiter. Das habe ich dann auch getan.
Was haben Sie gemacht als Arbeit damals?
Ich war in der Bank oder bin nach wie vor noch in der Bank beschäftigt. Und habe dort Personalentwicklung gemacht. Und genau, bin da dann wieder zurückgegangen, habe wieder regelmäßig Sport gemacht.
Sie sagen das so nett und das verstehe ich ja auch und das so matter of factly, aber Frau Schwab, wie ist denn das? Vielleicht auch, weil es ja auch viele betrifft, die mal eine längere Erkrankung haben oder auch eine schwere Erkrankung, das geht dann natürlich rum, hast du gehört, Tamara, Frau Schwab, war ja klinisch tot oder überhaupt Herzstillstand und dann kommen sie nach 4 Wochen wieder zurück in die Bank.
Ja, also es waren insgesamt, glaube ich, 6 oder 8 Wochen sowas in dem Dreh, bis ich dann wirklich wieder zurückgekommen bin. Klar, das war erstmal, die Bank wusste Bescheid, also alle wussten gefühlt Bescheid, was da passiert ist. Und ich glaube, alle hatten sich unfassbar gefreut, dass ich wieder zurück bin, dass ich normal wieder zurück sein kann sozusagen. Und dann hat man halt eine Wiedereingliederung, also peu à peu, dann fing es an mit 2 Stunden pro Tag, dann irgendwann 4 und so weiter. Und so habe ich halt meine Wiedereingliederung Stück für Stück gemacht. Und
es ist ja immer so eine Sache, spricht man denjenigen dann darauf an? Bin ich jetzt Ihr Kollege? Wie empfinden Sie das? Ich, Mensch, ich habe gehört, oder finden Sie es besser, wenn ich dann gar nichts sage? Wie war das bei Ihnen?
Also meine engeren Kollegen, natürlich kam jetzt nicht die ganze Bank auf mich zu, aber so meine engsten, also in meiner Abteilung, in meinem Bereich, da kamen schon viele auf mich zu und mich gefragt, wie es mir geht und dass sie sich freuen, dass ich noch da bin, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ich fand es aber eigentlich, ich fand es gut, dass das jetzt nicht totgeschwiegen wird oder dass man da schon irgendwie drauf eingeht und mir halt gezeigt hat, dass ich schon wichtig für sie bin und dass sie sehr glücklich sind, dass ich noch da bin. Und für mich waren meine Arbeitskollegen definitiv auch in dieser ganzen Zeit ein wichtiger Halt. Also neben meiner Familie, neben meinen Freunden waren auch meine Arbeitskollegen teilweise ja auch Freunde, für die ich sehr, sehr dankbar war, dass sie da waren, dass sie mit mir zusammen mich wieder zurückgenommen haben in mein Berufsleben, mit mir mich unterstützt haben und so weiter und so fort. Das war schon sehr, sehr schön damals, das zu erleben, dass man wirklich ein Teil dieses Teams ist und alle sich freuen, dass ich wieder zurück bin und ja, alles so gut gelaufen ist.
Und dann hat sich Ihr Alltag in Anführungsstrichen normalisiert, sodass Sie dann irgendwann entschieden haben, jetzt geht's mal in den Urlaub, ich fahre nach Ibiza.
Ja, ich war wieder zurück im Berufsleben, ich habe wieder Sport gemacht und alles und hatte auch dann einen Urlaub ein halbes Jahr später geplant für eine Woche, wollte mal wieder runterkommen und wollte vor allem nochmal verarbeiten, was da im vergangenen halben Jahr eben passiert ist. Und vorher habe ich aber schon gemerkt, 2 Monate vorher oder einen Monat vorher habe ich schon gemerkt, irgendwas passt da immer noch nicht. Also ich hatte immer noch so einen Druck auf der Brust, so eine innere Unruhe. Irgendwie habe ich mich noch nicht wirklich gesund gefühlt, bin dann nochmal zu einem neuen Arzt gegangen, der sich mein Herz lange im EKG angeguckt hat und dann entschieden hat, er ist auch der Meinung, es stimmt irgendwas noch nicht, ich müsste nochmal eine Biopsie machen, das Gewebe vom Herz entnehmen und untersuchen lassen. Das haben wir auch gemacht, kurz vor diesem geplanten Urlaub, und dann kam raus, dass ich nach wie vor eine Entzündung im Herz habe. Und dann war der Verdacht, dass mein Immunsystem mein Herz angreift, aufgrund einer vergangenen Herzmuskelentzündung, die einfach zu lange in meinem Herz drin war. Und dann dann sollte ich eine Immuntherapie beginnen. Die habe ich dann auch noch angefangen und bin dann in Urlaub gefahren. Und dann hatte ich genau einen Tag, den ich genießen konnte im Urlaub. Und am nächsten Morgen hatte ich dann im Frühstücksraum meinen zweiten Herzstillstand und insgesamt 5 Schocks bei vollem Bewusstsein für meinen Defibrillator.
Haben Sie da, bei vollem Bewusstsein sagen Sie, also offenkundig, haben Sie da Erinnerungen dran? Wir nehmen Sie jetzt nochmal mit in diesen Tag, erster Tag oder Tag 2 des Urlaubs. Sie sitzen im Frühstücksraum des Hotels, wollen runterkommen, das Ding mal ein bisschen aus Ihrem Kopf kriegen. Was spüren Sie, was passiert?
Ich habe gemerkt, mir geht's nicht gut.
Schwindel oder einfach Druck auf der Brust oder?
Ich glaube, ich hatte gemerkt, dass ich so ein bisschen Herzrhythmusstörungen habe. Ich habe relativ schnell entschieden, okay, irgendwie fühlt sich das alles gerade nicht so gut an. Vielleicht sollte ich mich nochmal hinlegen, nochmal ins Hotelzimmer gehen, mich nochmal hinlegen und entspannen. Wollte ich auch machen, bin dann aufgestanden, wollte Richtung Ausgang gehen und in dem Moment habe ich gemerkt, das Herz fängt das Rasen an. Und das geht dann natürlich, wir reden hier von Sekunden, das Herz Rasen angefangen und dann kam schon der erste Schock vom Defibrillator und dann der zweite, der dritte, vierte und fünfte.
Spüren Sie den? Also durch irgendwelche, wie fühlt sich das an?
Wie so ein Pferd, das mit vollem Karacho gegen die Brust hämmert oder tritt. Also es war, glaube ich, das Schmerzhafteste, was ich in meinem Leben jemals erleben musste und das Traumatisierendste, was ich jemals erleben musste.
Wirklich?
Ja, definitiv. Also das war, ich hatte danach Panikattacken, ich hatte danach Flashbacks, ich hatte unglaubliche Angst. Für mich war dann dieser Defibrillator war ab diesem Tag meine tickende Zeitbombe in der Brust.
Der Feind in der eigenen Brust, ja klar. Ich würde mir natürlich denken, geht das Ding jetzt irgendwann mal einfach von sich aus los? Wann spüre ich wieder diesen Schmerz?
Richtig, du weißt nie, wann knallt es das nächste Mal.
Ja.
Und das war für mich, also die Schocks waren für mich wirklich das Schlimmste an meiner ganzen Geschichte. Ich hatte dann diese 5 Stück innerhalb von, ich weiß gar nicht, vielleicht 30, 40 Sekunden, sowas in dem Dreh.
Haben Sie geschrien? So, vor Schmerz?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Hätte ich wahrscheinlich gemacht, ja.
Wahrscheinlich habe ich irgendwas von mir gegeben in dem Moment. Ich weiß nur, ich habe mitgezählt, wie auch immer ich das da in der Situation geschafft habe, und wusste, nach 5 Mal hört er erstmal auf, um sich wieder aufzuladen, um dann die nächste Welle sozusagen zu starten. Und nach 5 Mal hat er wirklich dann aufgehört und ich dachte, okay, also das war's jetzt. Ich werde das nicht überleben. Und habe mich tatsächlich noch innerlich verabschiedet und bin dann bewusstlos geworden und musste wieder reanimiert werden, weil sich später herausgestellt hat, dass der Defibrillator falsch implantiert war.
Oh.
Das Kabel zu wenig tief im Herz war und dadurch die Schocks das Herz nicht komplett erreichen konnten und damit die Herzrhythmusstörung wirklich beenden konnte.
Oh, wie grauenhaft.
Ja, absolut.
Waren denn dann auch Menschen da vor Ort im Frühstücksraum, die ihm direkt helfen konnten?
Mein damaliger Partner. Ah. Ja, also der hat das alles miterlebt. Der hat auch, sogar einen Schock abbekommen. Natürlich nicht so intensiv, wie ich das erlebt habe, aber er hat mich an der Hand gehabt und dadurch hat er natürlich ein bisschen was davon abgekriegt. Und der hat dann sofort reagiert, auch mich wieder reanimiert. Gott sei Dank nicht so lange, ich glaube, es waren nur ein paar Minuten, bis ich da dann wieder wach wurde. Und neben mir ist weiter gefrühstückt worden von Gästen.
Nee, ich will gar nicht sagen, Glück im Unglück, das trifft es überhaupt nicht, weil...
Doch, dazu, absolut.
Ja, aber dazu ist das ja auch ein bisschen zu dramatisch. Und wenn man ihnen ein Defi implantiert, dann kann man schon, muss man eigentlich davon ausgehen, dass das fachgerecht passiert und nicht solche Konsequenzen hat. Das ist ja auch... Dann war der Urlaub wahrscheinlich vorbei, oder?
Genau, ich kam dann dort ins Krankenhaus. Ich musste aber dann 8 Tage dort auf der Intensivstation noch bleiben, weil ich war nicht fähig, mit einem normalen Flieger nach Hause zu fliegen. Und die Krankenkasse oder die Auslandskrankenversicherung hat sich geweigert, mich direkt zurückzuholen. Also musste ich dann auch noch 8 Tage warten, bis dann endlich die Auslandskrankenversicherung das grüne Licht gegeben hat und einen Privatflieger, also einen Ambulanzflieger dort hingebracht hat mit einem Notarzt und einem Rettungssanitäter. Und die haben mich dann zurück nach Deutschland gebracht. Dort ist dann nicht mehr viel passiert. Also ich bin dort dann ins Krankenhaus gekommen, in das Krankenhaus, was auch den Defibrillator falsch implantiert hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass er falsch implantiert war. Und ohne groß, dass irgendwas passiert ist, bin ich dann nach einer Woche dort wieder entlassen worden. Ja, und 2 Wochen später hatte ich dann wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen. Da war ich dann bei meinem Freund damals in Kempten, wodurch ich eben nicht mehr in das Klinikum gekommen bin, was den Defibrillator falsch implantiert hat, sondern in ein neues Klinikum, die dann eben rausgefunden haben, ja, da passt was mit dem Defibrillator nicht. Und die haben dann ab dem Zeitpunkt bin ich dann in, also ich bin dort von Kempten aus nach München gebracht worden und ab dem Zeitpunkt hat sich dann München um meine Krankengeschichte, um meine Krankheit, um meinen Defibrillator gekümmert.
Und wer hat es rausgekriegt? Also Kempten im Allgäu oder Kempten oder München?
Das München.
München, ja.
München, ja.
Welches genau. Klinikum war das?
Das Deutsche Herzzentrum.
Ja, die haben rausbekommen, also da stimmt was nicht. Haben die ihn dann neu verpflanzt? Oder was passierte dann?
Genau, also die haben das Kabel, das eben zu wenig tief im Herz drin war, haben sie explantiert und haben mir ein neues implantiert. Und damit war dann auch erstmal klar, okay, jetzt ist alles safe. Jetzt funktioniert der oder der hat ja vorher auch funktioniert, aber wenn er jetzt schockt, dann erreicht er das Herz komplett und kann die Herzrhythmusstörungen beenden. Das ist gemacht worden und zum anderen ist auch das erste Mal dann eine Ablation gemacht worden. Das heißt, die Stellen im Herz, die diese Herzrhythmusstörungen, das Kammerflimmern verursachen, die wurden verbrannt, also verödet. Und so können diese Stellen im Herz diese Fehlleitungen oder diese Fehlsignale nicht mehr senden und damit die Herzrhythmusstörungen verursachen. So ist zumindest die Theorie.
In welchem Jahr war das? Wann war das?
Das war alles 2018.
Fast forward, wir kommen ins Jahr 2021.
Ja.
Was ist da passiert?
Ich hatte ja immer gedacht und ich hatte ja immer die Diagnose, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe, die ich mir wohl zugezogen habe durch krank Sport machen. Das heißt, ich dachte immer, ich bin selber schuld an meiner Erkrankung, was natürlich auch nicht einfach war. Und 2021 habe ich dann, oder eigentlich 2020 habe ich entschieden, ich kann nicht mehr alleine leben im dritten Stock ohne Aufzug. Ich hatte immer wieder, mir ist immer wieder schwarz vor Augen geworden, wenn ich in die Wohnung gegangen bin und ich hatte einfach auch ständig Angst durch regelmäßige Notarzteinsätze und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich entschieden, okay, ich kann so nicht mehr leben. Ich muss wieder zurück zu meinem Vater, bin zurück in mein Kinderzimmer sozusagen gezogen. Und in dem Zuge habe ich mir auch einen neuen Kardiologen besucht, der mir eigentlich nur meine Medikamente verschreiben sollte. Ich hatte auch keine große Hoffnung, dass da jetzt die große Erkenntnis kommt, weil ich war in der Charité, ich war im Deutschen Herzzentrum, ich war bei den besten Leuten, würde ich sagen. Und keiner konnte mir wirklich dauerhaft helfen. Also bin ich dann dorthin und der Arzt, also muss dazu sagen, ich komme aus einem kleinen Örtchen mit 15.000 Einwohnern oder 20.000 Einwohnern. Und dieser Kardiologe meinte, er möchte sich einmal in Ruhe meine Geschichte durchlesen, meine ganzen Arztbriefe durchlesen. Hat er auch gemacht. Und nach 2 Wochen rief er mich dann zurück und meinte, ihm ist aufgefallen, dass nie ein genetischer Test bei mir gemacht wurde. Also meine Gene sind nie untersucht worden. Und es wäre keine große Sache, eine reine Blutuntersuchung. Deswegen haben wir das dann auch nachgeholt. Und dann kam nach insgesamt 5 Jahren raus, dass ich keine Herzmuskelentzündung hatte, ich habe krank Sport gemacht, sondern ich einen genetischen Defekt habe, der dafür sorgt, dass das Herz von selber Stück für Stück vernarbt. Und diese Vernarbungen eben zu den Herzrhythmusstörungen führen und zu den Herzstillständen. Das heißt, im Prinzip hatte ich 5 Jahre eine Fehldiagnose. Und das hat dann auch mir erklären können, warum eigentlich die ganzen Therapien, die ich vorher ausprobiert hatte und gemacht hatte, nichts gebracht haben. Weil Gene kann man nicht heilen. Und ja, für mich war damit, erstmal war es eine Erleichterung, weil ich endlich einen Zettel an meiner Erkrankung hatte und eine Erklärung, warum das alles bisher nichts gebracht hat. Und auf der anderen Seite war aber auch klar, das wird mich mein Leben lang begleiten, dieses Thema, weil es nicht mehr heilbar ist oder nicht heilbar ist.
Also Ihre Gene haben im Endeffekt Ihr Herz Stück für Stück zerstört.
Im Prinzip, ja, genau.
Und das ließ sich ja auch nicht heilen. Also in gewisser Weise die Konsequenzen, die Folgen davon, die Verödung war natürlich gut, dass man es gemacht hat, aber die Verödung von den Stellen, betraf ja nur die Stellen, die ihre Gene im Endeffekt die Teile des Herzens in diese Situation gebracht haben oder dieses bewirkt haben, aber natürlich nicht nach vorne gerichtet, weil ihre Gene ja weiterarbeiteten in ihrem Körper.
Genau.
Das Herz weiter schädigten. Also permanent im Grunde waren ihre Gene dabei, das Herz neu anzugreifen. Und da war natürlich jede vorbeugende Therapie. Gut, der Wifi brachte sie dann wieder ins das Herz ins Laufen, wenn es dann so geschädigt worden ist, dass es dann zu einem Herzstillstand kommt. Aber die eigentliche Ursache der Schädigung war damit ja nicht weg, sondern die passierte ja weiter.
Genau, also meine Gene haben mein Herz nicht angegriffen und zerstört, sondern meine Gene waren dafür verantwortlich, dass ich keine Proteine zwischen meinen Zellen. Und diese Proteine sind im Prinzip eigentlich die Bindeglieder zwischen Zellen, dass die Zellen an ihrem Ort bleiben. Und dadurch, dass meine Gene eben diese Proteine nicht produzieren, gibt es diese Proteine nicht und meine Zellen driften im Herz auseinander, vor allem wenn ich Sport mache. Und wenn die dann auseinander driften, versucht der Körper das zu kompensieren mit Binde- und Fettgewebe. Und das sind eben diese Narben, die dann entstehen.
Also war der Sport eigentlich noch ein Treiber?
Genau. Das war auch tatsächlich das Schlimme eigentlich an der ganzen Sache, dass man halt, weil man nicht erkannt hat, dass es ein genetischer Defekt ist, hat man mir immer wieder gesagt, du musst wieder mit Sport anfangen, weil Sport ist ja gut fürs Herz. Aber in meinem Fall war es halt leider Gift für mich. Also es hat eigentlich alles nur schlimmer gemacht, weil halt dadurch dann noch mehr Narben entstanden sind.
Und dann, die Erkenntnis haben Sie, was passiert dann?
Erstmal hat es gar nichts verändert, außer dass wir noch meine Familie natürlich getestet haben und auch rauskam, dass mein Vater das hat, also das an mich weitergegeben hat, aber eben selber keine Symptome hat. Und ja, ansonsten kann man da eigentlich nicht viel machen. Ich habe dann wieder versucht, weiterzuleben und ein halbes Jahr später, wir sind jetzt mittlerweile Mai 2021, habe ich meine beste Freundin besuchen wollen in München und eigentlich nur für eine Nacht und am Ende wurden aus einer Nacht 144 Nächte, weil ich an diesem Abend wieder Herzrhythmusstörungen hatte, ins Krankenhaus kam, wieder eine Verödung am Herz hatte und nach dieser Verödung insgesamt 8 Schocks von meinem Defibrillator bekam. Und damit war dann, also ich hatte in dieser Nacht einen Electrical Storm, das heißt, mein Herz rutschte immer wieder in diese gefährlichen Herzrhythmusstörungen. Und damit war dann klar, okay, also diese OP, die bringt nichts mehr. Im Gegenteil, sie hat es eher verschlimmert als verbessert. Und ich bin offiziell austherapiert. Also wir haben jetzt alles probiert, was man machen kann an Möglichkeiten, die die Medizin bereithält fürs Herz. Im Prinzip gibt's nichts mehr. Gott sei Dank gibt's beim Herz noch eine allerletzte Sache, die dann das erste Mal auf den Tisch kam. Und das war das Thema Herztransplantation.
Im zweiten Teil sprechen wir dann über den Punkt, an dem für Tamara gar nichts mehr ging und wie aus der Therapie der Weg zur Transplantation wurde.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.